Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Yay, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte oder vielmehr zwei Stimmen hätten, dann wären es die leicht unterkühlten Stimmen von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. So, ich habe gerade schon mal einen Versuch gestartet, das Ganze ans Laufen zu bringen, aber war zu doof, den Knopf zu drücken. Deswegen wiederhole ich die Frage nochmal. Was soll das? Warum ist es kalt geworden?
Es ist ganz, 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 ganz doof. Es ist vor allem so unfair, weil man hat es ja schon mal, das war so ein bisschen, so könnte ihr Leben sein. Ist es aber nicht.
Genau.
So, ganz boah, genau. Richtig, richtig böse. Ich hatte schon offene Schuhe an, Nito. Ich hatte schon offene Schuhe an.
Ja, meine doofe Mutter hat auch schon wieder recht gehabt. Stell das Bäumchen noch nicht raus. Da kommt noch mal ein Frost.
Ja, jetzt kommen ja auch noch die Eisheiligen, oder?
Ach, die Eisheiligen, die können mich mal kreuzweise. Aber ich hatte jetzt schon am Sonntag hatte ich den ersten Eisbecher der Saison.
Du hast alles gemacht schon, das volle Programm.
Ich habe alles schon gemacht, das volle Programm. Ich bin, mit meiner Tochter in die Eisdiele. Ein Himbeerbecher ohne Sahne. Ah. Wir haben ja hier zwei wirklich krass gute Eisdielen.
In Bottrop?
So, in Bottrop, genau. Die eine ist Darino, auf der Tannenstraße, glaube ich, oder so ähnlich. Und dann gibt es noch eine draußen im Eigen, deren Name mir nicht einfällt. Die machen auch so selbstgedingstes, so eine Boutique-Eis-Geschichten, weißt du, so anderes Eis. Und diese beiden Eisdielen sind der Knaller. Die sind wirklich sehr, sehr gut. In der Stadt, das ist so eine typische italienische, wo der unfreundliche Italiener hinkommt und was du wolle. So. Der sagt noch nicht mal was, der sagt ja gar nichts mehr. Die kommen ja nur an den Tisch, dann sagt
stellen sich
gerne,
da so gelangweilt hin, ne?
Ja. Genau, einmal Himbeerbecher, bitte ohne Sahne. Und dann weißt du nicht, ob er das aufgenommen hat, sondern der guckt einfach nur auf sein Gerät, tippt irgendwas ein und dann wartest du auf eine Reaktion, aber er schaut so ins Leere. Es war aber auch schon spät, vielleicht hat er an dem Tag schon 10.000 Bestellungen aufgenommen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall an den anderen beiden Eisdielen waren so lange Schlangen, dass wir insgesamt fast eine halbe Stunde rumgefahren sind, bis wir dann zu der in die Stadt, also es war wirklich, also überall so voll an den Eisdielen.
Ja, die Leute hatten einfach richtig Bock. Ja.
Eben. Und deswegen Protest, Protest, wir prangern das an.
Ich find's richtig scheiße. Ich bin einfach richtig...
Echt, du. Der Frühling ist ein Schwächling. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, Ams, Ebertbad herum, die Welt im Allgemeinen, Oberhausen sowieso. Wir haben die verschiedensten Kategorien, die wir euch wieder um die Ohren hauen. Die gute Nachricht der Woche, ein merkwürdiger Weltrekordsversuch. Den wollte ich die ganze Zeit schon mal anbringen, der ist mir wieder eingefallen.
Ich bin auch viel zu schlecht gelaunt für eine gute Nachricht der Woche. Also bitte, bitte, bring mich zum Lachen.
Echt? Okay, dann kann ich dir was Schönes dazu sagen. Wir haben den Song der Woche und natürlich das Programm der Woche. Also, pass auf, ich fange mal an. Sagt dir das Bostoner Ballonfest was?
Boston im Sinne von Nordküste von Amerika?
Genau, ja. Nein. Nordküste. Du weißt schon, dass die USA eine West- und eine Ostküste haben. Die Nordküste heißt Kanada.
Siehst du, ich möchte, dass du... Nein, lass mich in Ruhe.
Okay, also die Ostküste, Boston.
Meine ich doch.
Und die haben in den frühen 80er Jahren, wollten die einen Weltrekord aufstellen mit Heliumballons und haben 1,5 Millionen Ballons steigen lassen. Das war ein Riesending. Die ganze Stadt, also alle waren auf dem Bein, alle waren da zum Gucken und der Bürgermeister, das Ding war wahnsinnig teuer. Es waren Initiativen, die da Geld gespendet haben. Also es war wirklich ein riesengroßes Ding. Und dann sind die Ballons nicht geflogen. Die hatten ein ich weiß nicht wie viel Kilometer großes Netz über diesen Ballons gespannt. Das ist, also man kann das im Internet sehen. Das ist so abgefahren. Und dann sagen die, 3, 2, 1, alle, yay! Dann ziehen die das Netz. Aber erstens löst sich das Netz nicht richtig. Und das nächste ist, es war eine Kaltfront, die von oben gedrückt hat. Und die Ballons sind einfach nicht weggeflogen. Stattdessen wurden die Ballons in die Stadt gedrückt, haben überall Alarme ausgelöst, Feuer ausgelöst. Da sind zwei Menschen ums Leben gekommen, weil da Feuer ausgelöst wurden. Es war eine wirklich absolute totale Vollkatastrophe. Und in dem Fall noch nicht mal ein Weltrekord, weil ja, die Dinger sind ja nicht geflogen.
Scheiße. Ja, die Idee war gut.
Genau. Thema gute Idee, nicht so gut umgesetzt.
Die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit, ja. Sagten ja schon Tokotronic.
Ja, schaut euch das mal an. Es ist echt, also man kann das bei YouTube, findet man das. Das sieht wirklich abgefahren aus, wie diese Ballons einfach nicht aufsteigen.
Mann.
Gibt es doch auch von Sony, wir haben das mal bei den Beatles als Video benutzt, glaub, 1 Million Flummis, die in San Francisco die Straße runterduckern, das ist auch ein tolles Bild.
Ich habe gerade gedacht, ich weiß, dass das Vorgreifen ist, das machen wir eigentlich nicht, aber ist dir bewusst, dass einfach nächste Woche, wir haben quasi also 3 wirklich abgefahrene deutsche Musikgeschichten bei uns im Ebertbad, weil ich gerade an Tokotronic gedacht habe. Wir haben nächste Woche Peter Licht, die Sterne und Konstantin Wecker.
Oh, ey, dass ich Konstantin Wecker nicht sehen kann. Nee,
Moment, das stimmt auch gar nicht. Konstantin Wecker ist auch übernächste Woche, aber kannst du trotzdem nicht sehen, das stimmt.
Ich kann am 21. leider Konstantin Wecker nicht sehen. Konstantin Wecker gehört für mich, das ist so ein Jugendidol.
Mhm.
Der Wecker. Ja. Gestern haben sie ein wenig das Schlung. Und heit, und heit, und heit wird er begraben. Als ich das vor einem Jahr oder so im Trello gesehen habe, dachte ich, ey, wie geil. Da muss ich hin. Naja, jetzt bin ich gebucht.
Nito, wie läuft's denn mit deinem Stück überhaupt? Du hast doch bald Premiere.
Du, ich habe jetzt meine ersten, ich sag mal, Proben gehabt. Und ja, es ist, ich habe ja viel Material da. Es wird viel neues Material geben. Ich bin mir da mit Gerburg sehr einig über diese Dinge. Und es macht einfach Freude. Es macht große Freude, wirklich. Also ich arbeite ja eh gern mit Gerburg zusammen. Und es sprudelt dann einfach, es sprudeln Ideen, wenn wir am Tisch sitzen. Und das macht echt ja, Laune.
Glaube ich.
Aber ich habe natürlich das Glück, dass ich einen Großteil meines Materials einfach schon besitze. Weil ich ja so viel vorgearbeitet habe. So kann ich jetzt so kann ich jetzt beenden. Ich werde sehr viel Gitarre üben in den nächsten 1,5 Monaten.
Machst du das alleine oder machst du das mit jemandem?
Ich mache das alleine. Das war gestern auch so eine Diskussion, die wir geführt haben, ob ich mir eine musikalische Unterstützung hole.
Ja.
Um dann, ja, aber das kennt man von mir. Ich will was machen, was man von mir nicht kennt. Und das wäre in dem Fall wirklich, ich bin ganz alleine, nur ich und eine Gitarre. Und es wird ein paar Gimmicks geben, also in dem Fall zum Beispiel ein Looper, so dass ich einen Rhythmus einspielen kann, während ich was mache. Aber das soll eigentlich alles sehr pur und sehr reduziert sein. Ja.
Oh, ich freu
aber
mich
ich glaube, das wird, das wird sehr schön und sehr lustig. Ich freue mich sehr, dass der Max den Ton macht, weil der mich einfach sehr gut kennt, was das angeht. Und es ist wichtig, extrem wichtig. Ich hoffe, dass Gunnar da ist für Licht. Toi, toi, toi. Ja, genau. Also ich habe 2 wirklich schöne Anzüge. Donnerstag gibt's einen Fototermin, Samstag habe ich einen Fototermin im Studio. Und dann wird es auch Plakate geben, offizielle. Toi, toi, toi.
Oh.
Also es nähert sich dem Klimax.
Es findet also so wirklich statt.
Es findet statt, ja.
Oh,
ich habe keine Ausreden mehr. Und es sind ja auch schon ein ganzer Haufen Karten verkauft worden.
Ja, Nito.
Also man glaubt es nicht.
Die
ich habe echt gedacht,
vertrauen dir. Die vertrauen also, dir einfach so, ungesehen. Die wissen nicht, worum es geht und kaufen trotzdem Karten. Das finde ich ist ein ganz schön großes Kompliment.
Das ist ein großes Kompliment, großer Vertrauensvorschuss und ich hoffe, dass ich das Vertrauen. Ich hoffe nicht.
Wirst
Leute,
du?
Ich werde das Vertrauen so nicht enttäuschen. Das ist ja eigentlich auch schon wieder die gute Nachricht der Woche.
Es gibt mehrere gute Nachrichten. Ich muss aber auch sagen, dass, also ich weiß nicht, ob du das auch, ob dir das manchmal auch so geht, dass du guckst so durchs Ebertbad-Programm und denkst einfach so in den nächsten Wochen, wie geil.
Ja.
So, also geil, wer da noch alles kommt. Also jetzt ganz unabhängig, bei Musik überrascht es mich ja immer, weil ich damit ja nichts zu tun habe. Es ist immer so, oh, das ist ja toll. Panzerballett kommen, das ist für mich, bin da leider nicht da, aber das ist, oh, richtig, richtig gut.
Ja, entschuldige, die Sterne, also das ist, da bin ich auch so ein bisschen mit groß geworden. Und was habe ich jetzt noch im Trello gesehen? Decker, den habe ich vorletztes Jahr in Dortmund gesehen. Hab dem Sebastian gesagt, hier, der muss bei uns spielen.
Mhm.
Und zack, wird der wahrscheinlich, toi, 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 diesen Sommer bei uns spielen.
Ja,
es gibt einfach so ein paar
toll.
Bands, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und natürlich auch Künstler, logisch, jetzt am Wochenende, Christian Ehring. Und
genau,
ich darf Abenddienst machen.
Christian Ehring, aber warte mal, was habe ich denn noch gedacht, wo ich wirklich so dachte, wie geil ist das eigentlich? Also ich meine, klar, am Sonntag Fischer-Set, ne? John Watts, der bei uns seinen 70. Geburtstag feiert, das ist once in a lifetime, ist das eine Veranstaltung, so.
Das wird so besonders werden.
Ja, definitiv. Also wenn man da Zeit hat und irgendwie ein bisschen Interesse für Musik und Musikgeschichte und Rockmusik hat und dann kommt da hin, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag. Genau, dann nächste Woche Sterne Peter Licht. Aber was ich auch wirklich, auf welches Wochenende ich mich auch wirklich sehr, sehr freue, ist im April Rebecca Carrington, am 12. April, wirklich eine begnadete, gute Künstlerin. Und am nächsten Tag, was ich auch einfach super toll finde, dass sie bei uns wieder ist, ist Heike Becker von Thekentratsch, die eine Lesung macht.
Oh ja.
Also
ja,
es ist auch so, da gehe ich das so durch und denke so, ach, finde ich das gut. Finde ich das gut.
Und das ist ja ein Sonntag, die Heike, ne? Die Heike ist ja ein Sonntag. Mhm. Und sie macht ja diese Comedy-Lesung. Das heißt, das ist eigentlich das perfekte Sonntagsnachmittagsprogramm.
Total. Ja, total.
Wirklich perfekt.
Absolut. Also da ist eine Menge.
Ich freue mich sehr darauf, dass ich da bin.
Habe ich gesehen, du machst auch wieder Sommer mit Singen, ne? Sehr schön im Juni.
Ich mache Sommer mit Singen, ja, richtig, genau, natürlich.
Also es passiert einfach in den nächsten Wochen, passieren wirklich einfach ein paar richtig, richtig tolle Sachen. Jochen kommt wieder, Malmsheimer, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und ach, es ist einfach, ich freue mich einfach.
Ich habe übrigens, um einmal kurz das Thema zu wechseln, ich habe ja diese Liste mit diesen komischen Fakten aus vergangener Zeit. Ne, aus der ich jetzt ständig was vorgelesen habe. Ich habe jetzt dann einen Punkt hier stehen. Fürs Blondieren werden in Deutschland 74 Millionen Mark jährlich ausgegeben. Nur um mal zu sagen, wie alt diese Liste ist.
Okay.
74 Millionen Mark, das sind ja 140 Milliarden Euro inzwischen.
Ja, aber also ich muss ja sagen, ich habe ja, wir hatten ja früher auch mal, was war das denn, was hatten wir nochmal, Lifehack? Was hatten wir denn nochmal?
Genau, den Haushaltstipp der Woche.
So, ich werde etwas machen und zwar, wie du ja siehst, wächst jetzt so langsam meine Naturhaarfarbe hier raus, ne?
Ja.
So, ja. Ich bin ja tatsächlich blond, das heißt, ich kriege einen hellen Ansatz, was ich finde, was ganz, ganz furchtbar aussieht. Und jetzt habe ich...
Was auch extrem ungewöhnlich ist, ne? Also...
Was?
Weil normalerweise sieht man ja immer nur dunkle Ansätze.
Ja, genau. Aber bei hellem Ansatz siehst du halt entweder aus, als wärst du grau, was ich an sich überhaupt nicht so schlimm fände, aber dann müsste ich halt trotzdem irgendwie den Rest ändern. Oder man sieht aus, als hätte man eine Glatze. Das ist beides irgendwie. Entschuldigung. No offense, Nito. Aber für mich ist Glatze tatsächlich kein Thema. Aber ich habe nun auf Instagram, und ich meine, gute Geschichten fangen immer mit dem Satz an, ich habe ein Video auf Instagram gesehen.
Okay.
Und zwar ist da ein Friseur, der Sachen ausprobiert. Und der hat eine Art Blondierung ohne Blondierung ausprobiert. Und zwar mit Vitamin-C-Pulver vom DM und Schuppenshampoo, nämlich Head & Shoulders. Das mischt man zusammen, schmiert es jetzt auf die Haare.
Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich daran, an meine Tochter, die ankam und sagte, hör mal, Papa, hast du das mitbekommen, dass sie in Texas einen lebendigen Säbelzahntiger gefangen haben? Und dann hat sie mir das Video gezeigt auf TikTok, wo John Smith, es ist immer John Smith.
Natürlich.
Ich wusste, was ihn an diesem Abend erwartet, dann mit dieser KI-Stimme. Er ging hinaus in die Welt und bla 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 bla. Und dann ein lebendiger Säbelzahntiger. Hier sehen wir ein Foto davon. Und alles klar. Ja, bitteschön. Vitamin C-Pulver und Schuppenshampoo.
Mhm.
Okay. Ja, das ist natürlich hier eine explosive Mischung.
So wie ich wie diese Mentos
geschnitten. Du musst aufpassen, dass du, wenn du diese beiden Sachen gemeinsam kaufst, nicht auf den Radar vom FBI kommst, weil du eine Bombe damit bauen kannst.
Naja, ich werde es jedenfalls ausprobieren. Erstmal nur an einer Strähne am Hinterkopf, wie meine Haare das so mitmachen. Leute, wenn das klappt, wenn man, also weil theoretisch soll dadurch eine Art, es wird quasi Farbe entzogen. So, und zwar nur das, was unnatürlicherweise drauf ist. Also wenn man das jetzt auf naturblonde Haare macht, passiert gar nichts. Ich bin also sehr gespannt, wenn das klappt. Entweder werdet ihr mich mit Glatze sehen.
Aber unter deinen jetzt dunkleren Haaren, die dir übrigens, wie ich finde, ausgesprochen gut stehen. Also wirklich ausgesprochen gut.
Ja. Ich mag es auch gerne, aber der helle Ansatz.
Unter, Ja. Unter diesen dunkleren Haaren bist du doch eigentlich blau.
Da ist ja was passiert, Nito. Es war ja nicht, ist ja nicht blau geblieben. Es war ja dann, es hatte ja so eine Art Roséigkeit nach der Blondierwäsche. Also
okay,
das heißt,
ich korrigiere meinen Einwurf. Unter diesen dunklen, jetzt gerade dunklen Haaren, die dir übrigens ausgezeichnet stehen, bist du doch eigentlich rosé.
So sieht's aus, richtig.
Ganz das klar. Heißt, wenn du jetzt Vitamin C in die Haare schmierst, gemischt mit Schuppenshampoo, dann könnte es sein, dass du danach rosé bist?
Ja, das könnte sein. Dafür habe ich aber schon vorgesorgt. Ich habe schon sämtliche Farbnuancen, die ich gerne dann drauf hätte. Die habe ich hier schon zu Hause. Das kann ich also direkt ohne Probleme drüber färben.
Okay, das heißt, du machst jetzt erstmal diese Schuppenshampoo-Vitamin-C-Geschichte und dann schmierst du dir irgendwas anderes drauf und dann fallen dir die Haare aus. Und
so
dann
ungefähr,
haben wir die Sache mit der Glatze. Okay.
Ja, genau. Das ist ja so in etwa.
Weiß dein Freund das schon?
Nee, ich habe nur gesagt, ich überlege etwas.
Oder liegt nicht so sehr, dass ihm das egal wäre?
Nee, ich habe so einen Satz gesagt wie, ich überlege etwas mit meinen Haaren zu machen. Da habe ich schon in seinem Gesicht sowas gesehen wie, oh nein.
Aber entschuldige, das ist die natürliche Reaktion von Männern auf diese Aussage. Ich habe vier Töchter und mit dreien lebe ich ja noch zusammen. Und das heißt, da kommt dann eigentlich alle 10 Minuten, Papa, mit meinen Haaren, ich möchte mir die Haare färben. Papa, ich muss zum Friseur. Kostet nur 100.000 Euro.
Ja, deswegen mache ich es ja auch lieber selber. Das muss ja viel, ich meine, das kostet nichts. Also wie gesagt, Freunde, wenn das funktioniert, ich werde Haarinfluencerin.
Hairfluencer?
Hairfluencer.
Nimm das mal, lass dir das patentieren, kannst direkt eine Marke mitmachen.
Hairfluencer. Ich habe jetzt gehört, es gibt auf Instagram, das war mir so auch noch nicht bewusst, Sinnfluencer.
Was ist das denn bitte?
Sinnfluencer sind Influencer, die dir den Sinn des Lebens näher bringen.
Aber ist das nicht grundsätzlich so bei TikTok? Und Dings, dass die dir den Sinn des Lebens näher bringen wollen?
Ja, ich glaube, alles so ein bisschen mit so einem leichten...
Das aber halt nicht können.
ESO-Touch. Ich glaube, bei den anderen Influencern ist ja der Sinn des Lebens, hat ja auch viel mit Konsum zu tun. Das kriegt man aber jetzt ganz schlecht in so eine Selbsthilfekiste verpackt. Du kannst sagen, kauf dir diese 15 Taschen und du wirst glücklicher sein. Ich glaube, das kauft dann einfach keiner.
Ja, aber ganz ehrlich, also im Großen und Ganzen ist das doch die Hauptaussage von all diesen Influencer-Damen, die sagen hier, schau mal hier mit diesem Produkt.
Ja, wenn du das hast, dann, das stimmt.
Dann ist alles gut, dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
Ja.
Und so, oder?
Aber es stimmt ja auch. Ich meine, es ist ja auch einfach, man muss ja auch sagen, man kauft sich was Schönes, fühlt sich damit besser, ist dadurch attraktiver und zack, klappt es auch mit dem Nachbarn.
Ich weiß nicht, ob ich das auf mein Leben übertragen kann. Zum einen möchte ich nicht, dass es mit dem Nachbarn klappt, außer, dass wir nett zueinander sind. Zum anderen, wenn ich mir was Schönes kaufe, sagen meine Kinder, Papa, ist das... Das ist überhaupt so eine Sache. Ich bin ein Mann, ne? So.
Ja.
Sagen wir mal, du und ich, wir wären jetzt... Oder dein Freund, müssen ja gar nicht du und wir, so weit müssen wir gar nicht gehen. Dein Freund und du, ihr geht raus. Geht aus. Oder andersrum, er kommt mal wieder zur Ebertbad-Pforte, um dich zu sehen, weil du ja ständig im Ebertbad arbeitest. So. Er guckt dich an und sagt so einen Satz wie, sag mal, ist das dein Ernst? So willst du rausgehen?
Was hattest du denn an, Nito?
Nein, ich frage, also das ist für eine Frau ein völlig normaler Satz. Wenn das aber ein Mann sagen würde, also weißt du, dein Freund zieht sich mal wieder das an, wo du sagst, um Gottes Willen, bitte,
ja, kurze
nicht
Hosen,
dieser Pullover.
Kurze Hosen, ich finde
kurze Hosen
bei Männern ganz schlimm, wenn ich das kurz
genau.
mal hier anbringen darf, ja, ganz schlimm.
Dann waren die 90er, ich wollte gerade sagen, die 90er Jahre, so diese Grunge-Zeit war ja dann gar nicht da.
Das ist was anderes, das ist dann so ein Gesamtkonzept, so Skaterboys oder so, die dürfen das tragen, oder ja, Kinder halt, aber erwachsene Männer einfach nicht.
Oh, und wenn die das dann so richtig kurz sind, das ist auch toll. Oh, schöne Knie.
Ja, ganz genau. Das ist ein Kompliment, was man Männern einfach nicht macht. Aus Gründen.
So, aber jetzt mal im Ernst. Für eine Frau ist das völlig normal, weil sie ihn davor bewahren will, dass er sich draußen blamiert. Sagt sie, sag mal, ist das dein Ernst? Du weißt schon, dass du das nicht anziehen kannst, oder? Du siehst echt... Boah, das geht nicht. Ernst? Das ist, oder? Korrigier mich.
Nee, also ich muss gerade überlegen, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich glaube, ich würde das subtiler machen. Ich glaube, ich würde...
Ja, aber die Aussage ist, sag mal, ist das dein Ernst?
Natürlich ist das die Aussage, ja, das stimmt. Ja,
genau.
Das stimmt.
Mach das mal, versuch das mal als Mann. Die Aussage gibt es nicht. Es gibt diese Aussage als Mann nicht. Es gibt nur die eine Aussage, oh, ich habe heute keine Zeit für dich.
Ich kann leider nicht mitkommen.
Ja. Ich kann nicht mitkommen, ich habe mir gerade den Fuß gebrochen. Aua, aua. Oder du siehst wundervoll aus. Oder, auch sehr schön, du kannst das tragen.
Ja. Oder auch du kannst alles tragen. Du kannst ja alles tragen.
Du kannst wirklich alles tragen. Ganz toll.
Hätte ich nicht gedacht, dass irgendjemand das tragen kann, aber gut, aber du kannst es tragen.
Nein, wirklich. Nein, wirklich. Wobei ich aber glaube, dass wir uns insofern daran rechnen, sobald es um irgendwelche technischen Dinge geht oder um Erklärungsdinge, also oder um was Wissenschaftliches. Also weißt du, oder die Frau hat eine eigene Meinung zu einem Thema, was Politisches, Gesellschaftliches, die hat eine eigene Meinung und der Mann sagt, entschuldige bitte, aber du hast ja echt keine Ahnung von Politik, kann das sein?
Ja, das stimmt, das wäre eher ein Männersatz, ja, das stimmt.
Das würden wir so nicht sagen, aber das ist dann die Botschaft, die da drunter immer ist.
Ja, das stimmt, ja. Ne? So. Ich finde ja, wenn Männer schon anfangen mit Ann-Kathrin, schau, und dann irgendwas
schon, pass auf.
Batsch. Ja, ja.
Es ist doch ganz einfach.
Genau, es ist ja so. Weißt du, Ann-Kathrin, weißt du.
Oder
schau
ist
mal.
Es nicht eigentlich so, dass...
Mhm.
Okay, Männer da draußen, wenn ihr solche Sätze aussprecht...
Lasst es.
Sofort aufhören.
Vor allen Dingen
merkt, dass ihr so einen Begriff habt.
Vor allem ungefragt. Also dazu kommt es ja auch, und es ist ja einfach ungefragt. Man hatte so gesehen gar keine Fragen und bekommt trotzdem was erklärt. Das
ja, aber das ist ja der normale Erklärtourismus. Also den, weißt du, den du so als Mann hast, diese Erklärgeschichte. Okay.
Weil man helfen
das ist das
möchte,
eine.
Ne? Das ist eigentlich, ist das eine gute
Weil man helfen
Geschichte.
Möchte.
Ja,
das ist so ähnlich
helfen.
Wie, ist das dein Ernst? So. Aber, aber es gibt ja noch diese Korrigiergeschichte. Wenn, was weiß ich, sagen wir mal, die Spülmaschine nicht richtig eingeräumt ist die Frau versucht mit dem stumpfen Messer die Tomate zu schneiden. Und da kommt der Mann, nimmt dir das aus der Hand und zeigt ihr, wie man das richtig schärft.
Schau.
Pass auf, du nimmst dir einen Teller. Und die Frau ist kurz davor zu sagen, pass auf, mach es bitte richtig scharf, damit ich es dir ins Herz stechen kann. Und zwar von hinten. Leg dich bitte auf den Boden, damit ich dir ins Auge spucken kann, du Arsch. ohne Scheiß, als ich hier angefangen habe, so alleine zu erziehen, weiß ich, dass ich zwischendurch irgendwann mal so Sätze begonnen habe, pass mal auf, Fräulein. Ich habe mich dann selber dabei erwischt. Ich weiß jetzt, dass ich das ein paar Mal auch beendet habe, diesen Satz. Und dann irgendwann gesagt, das geht doch gar nicht. Und seitdem, immer ich habe es mir dann auch wirklich ganz abgewöhnt, aber wenn mir das dann rausgerutscht ist, weil die Mädels wieder irgendeinen Scheiß gebaut haben und wenn es mir rausgerutscht ist, habe ich dann habe ich immer den Satz beendet mit jetzt pass mal auf, Fräulein. Sätze, die mit pass mal auf, Fräulein anfangen, die existieren nicht. Da hast du nichts mit zu tun, okay? Ich fange nochmal an. So. Also, Männer, kontrolliert euch. Und Frauen auch. Sag mal, ist das dein Ernst? Willst du doch so
Obwohl,
nicht rausgehen?
Ich überlege gerade, wann ich das sagen würde. Ich glaube, wenn irgendjemand in so einem Teletubby-Kostüm irgendwie mit mir zusammen in die Oper gehen wollen würde. So.
Ja, vielleicht bist du da auch. Ne, so, aber jetzt stell dir mal vor, du bist jemand anderes. Und dein Mann, Freund, hat ein ungebügeltes Hemd. Auf dem Weg zur Hochzeit von. Also ich kenne Personen, persönlich, auch Frauen, die...
Ja, ich auch, ich kenne eine Menge
Frauen. Die dich so an der Tür begrüßen. Die Tür geht auf und die sagen, sag mal, ist das dein Ernst? Wie siehst du das? Wow, okay, ja, komm mal rein.
Mhm. Du ziehst dich aber nochmal um, ne? Also, so, das ist das jetzt noch nicht, das Outfit. Was ziehst du denn heute an? Ja, das kenne ich auch.
Genau. Als
das
was stimmt, gehst du denn heute?
Als
auch sehr beliebt. Komm, wir kommen mal zum Programm der Woche.
Ja. Ein bisschen haben wir ja schon drüber gesprochen.
Also heute Abend ist Christian Ehring und morgen Abend ist John Watts.
Mhm.
Beides Abenddienste, die ich mit großem Vergnügen machen werde.
Mhm. Wir starten mit dem 17. März. 17. und 18. März, da ist bei uns wieder das VDS Filmfest, Verband Deutscher Sportjournalisten.
Mhm. Sportfilmfestival.
Genau, Sportfilmfestival. Letztes Jahr war das ja auch in Kooperation mit den Kurzfilmtagen zusammen. Es sind einfach wirklich super hochkarätige Filme. Es werden interessante Sachen erzählt. Guckt euch das an. Also wenn ihr euch ein bisschen für Sport oder für Filme oder für die Kombination interessiert, ihr findet auf unserer Homepage alle Filme, die eingereicht wurden und die gezeigt werden und auch die Uhrzeiten dazu. Ich glaube, am 17. starten wir um 16 Uhr.
Internationales Sportfilmfestival, bei dem ja auch der Markus Schütter aus dem letzten Interview seinen Anteil daran hat. Und das sind wirklich spannende Sachen, sind viele spannende Sachen bei. Schaut mal drauf, das ist wirklich, das lohnt sich. Außerdem soll das Wetter ja scheiße werden.
Ja. Am 19. März, die Sterne.
Die Sterne.
Das ist so traurig, dass ich da nicht da bin. Ne? Ich fand die so toll früher. Also, das ist. Oh, aber ich bin in Berlin. Ich bin mit Frau Janke und mit Katie Freundschuss bin ich in Berlin. Denn die beiden machen ja zusammen ein Duo-Programm. Mit nur sehr wenigen Terminen am 18. Mai übrigens auch bei uns. So. Aber deswegen kann ich nicht zu den Sternen kommen am 19. und auch zu Peter Licht am 20. nicht.
Aber Peter Licht, das ist ja, der wird ja auch im Oktober eine neue Platte rausbringen oder ein neues Buch.
Mhm.
Und dann kommt der ja auch nochmal zu einer Lesung, glaube ich, oder musikalischen Lesung, irgendwie so ein Ding.
Ja, und am 21. dann Konstantin Wecker. Ich sage ja, es ist die Woche der großen deutschen, tja, was denn überhaupt? Der großen deutschen Texte, der großen deutschen Musik. Liedpoeten, wollte ich sagen. Am 22. März dann, Robert Gries war gerade im Februar bei uns mit der Schlachtplatte. Ein großartiger Kabarettist am 22. März bei uns. Am 23.
Der auch gleich im Interview drin sein wird.
Ach.
Ja, heute ist Robert Gries im Interview.
So, dann wisst ihr ja genau, auf was ihr euch dann da einlasst. Das ist doch fantastisch. Mhm. Am 23. dann ein Zusatztermin von La Signora mit ihrem Best-of, meine besten Knaller, leider auch schon wieder ausverkauft.
Mhm. Mhm. Ja, das ist echt schwierig. Das ist, also, ich glaube, das ist der einzige Nachteil, den Camela hat. Eine, ich weiß gar nicht, ob sie andere noch persönliche Nachteile hat, aber ich glaube ja nicht. Aber das ist der einzige Nachteil, den sie hat, dass sie immer so schnell ausverkauft ist.
Ja, total. Ja, ja, total. Das ist wirklich doof.
Aber ein Glück für alle, die dabei sind.
Und das war es auch schon wieder für die Woche. Finde ich ziemlich
gut. Ja, dann habe ich den Song der Woche. Und der ist in der Tat von den Sternen der Song Was hat dich bloß so ruiniert?
Oh, toll. Ach, toll.
Von den Sternen packen wir diese Woche auf die Playlist. Ich habe mir jetzt in den Shownotes übrigens angewöhnt, den Song und die Playlist draufzupacken. Also in zwei verschiedenen Links. Wenn ihr nur den Song hören möchtet, geht mal in die Shownotes rein und dann könnt ihr euch den einen Song anhören. So, dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche, nämlich Robert Gries, der ja am 22. bei uns sein Solo spielt. Wir haben uns im Rahmen der Schlachtplatte unterhalten. Hatten wir ja jetzt schon Alice Köfer, wir hatten schon Aydın Ijik und jetzt kommt Robert Gries. Viel Spaß!
Sag mal, kommst du eigentlich aus Siegburg?
Ich habe lange, lange in Siegburg gelebt.
Ah ja, wann denn?
Also schon 15 Jahre. Das muss ich ja echt überlegen. 2003 sind wir nach Siegburg gezogen, als wir mit dem Ensemble nach Bonn gegangen sind.
Da war
ich
schon weg, okay. Ja. Nee, weil ich bin in Troisdorf nämlich zur Schule gegangen.
Ach.
Und habe in Siegburg auch noch Freunde oder eben ein paar. Mhm. Nicht viel, aber zum Beispiel eine meiner Schwägerinnen, die wohnt auch in Siegburg. Und ja. Und ich war in Troisdorf lange.
Eine deiner Schwägerinnen?
Ja, ich habe drei Schwestern, also meine Frau hat zwei Schwestern noch, die sind drei Mädels, ja.
Ah, okay. Das ist natürlich. Irgendwie assoziiere ich sofort mit Mehrzahl an Schwägerinnen mehrere Frauen.
Ja, leider nicht. Es ist halt nur Schwägerinnen. Ne? Also da war kein Drankommen. Nee, da waren sie nicht so bereit.
Robert, ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja nur über Schuheinlagen.
Eigentlich. Ja, eigentlich so, ja. Ne? Streng genommen, ja.
Der Jürgen. Der Jürgen hat immer gesagt, ja, der Robert Gries, kennst du den denn? Ja, ja, ich kenne den, aber auch nur aus dem Liberello.
Von Plakaten.
Genau. Ja. Freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass wir heute mal Zeit haben zu quatschen.
Ja, mich auch.
Dann quatschen wir. Fangen wir mal vorne an. Also für alle die nicht wissen, wer Robert Gries ist, und das sollten bitte nicht viele sein, ja. Schlachtplatte läuft heute hier auf der Ebertbad-Bühne seit 18 Jahren.
Ja, 18 Jahre jetzt.
Schlagplatte schon. Ne,
man ist gefangen von seinen eigenen Projekten dann.
Ja, wenn irgendwas läuft, so
der Mist. Fluch des Erfolgs, ne? Ja, da muss man es immer weitermachen. nein, ich freue mich ja, dass es so gut läuft, dass wir auch jetzt hier im Ebertbad inzwischen immer voll sind, wenn wir kommen damit. Und ja, ist natürlich auch ein Geschenk, ne? Gerade jetzt nach Corona was zu haben, was gut läuft. Und ja, und dann vor allem am Jahresanfang, da kann man immer das Selbstbewusstsein fürs ganze Jahr schon mal schöpfen, damit man sich dann drüber hinwegtrösten kann, wenn im Mai, Juni bei gutem Wetter weniger Zuschauer kommen.
Ne? Das ist richtig. Und vor allen Dingen auch die Kasse füllen für die Mehrwertsteuervorauszahlungen.
Ja, auch damit, das, ne? Wenn man weiß, man hat schon mal ein bisschen vorgeschafft. Genau. Allerdings bei Schlagplatte sind wir auch vier Leute, ne? Die Gage durch vier teilen, das macht zwar Spaß, aber nicht reich.
Ja, aber schau mal, wenn wir reich werden wollten, würden wir nicht in der
nicht
Branche arbeiten.
Nicht diesen Job machen, ne?
Dann würden wir nicht in dieser Branche
arbeiten. Obwohl es ja auch bei uns ein paar Leute gibt, die sehr reich geworden sind, wenn es dann einmal gut läuft. Ne?
Ja, aber das ist
das ist nicht der Grund, warum man einen Beruf macht, das
ganz
stimmt.
Ganz genau.
Das ist wohl wahr.
Ganz genau. Du hast eigentlich immer Kabarett gemacht.
Tatsächlich wirklich Kabarett. Also ohne Schauspielschule oder irgendwie, ich habe zwischendurch mal Theater gemacht, aber das war nie mein Hauptding. Also
okay.
Soll ich jetzt erzählen, wie ich angefangen habe?
Ich bitte darum, ja.
Also sagen wir mal so, nach dem Abi haben wir uns gefragt, mehrere, wir haben ja 80er Jahre, 86 habe ich Abitur gemacht. Zeitgleich übrigens mit dem Kollegen Heinz-Peter Lenkheit. Mhm. Wir waren auch in Nachbarstädten, er war ja in Hennef, ich in Troisdorf. Und wir haben dann, also nicht Heinz-Peter und ich, sondern Freunde und ich, wir haben dann uns überlegt, was machen wir denn, bis wir fertig sind mit Studieren und dann in tollen Jobs die Welt verändern können. Also jetzt so Kinder der 68er Lehrer, die wir hatten. Was machen wir denn bis dahin? Und dann haben wir uns halt gedacht, wir machen Kabarett, ne? So linksradikales Agitprop-Kabarett, geprägt 80er Jahre, Friedensbewegung, Anti-AKW, Lateinamerika, Nicaragua-Solidarität und diese ganzen Themen, die flossen dann zusammen. Und und dann haben wir angefangen, erstmal mit vier Leuten so eine Kabaretttruppe zu machen. Beim allerersten Auftritt, der war noch so eine Art Vorpremiere auf einer Anti-AKW-Demo zum ersten Jahrestag damals von Tschernobyl, wurden wir direkt von der Bühne runter verhaftet.
Geil.
Ja, es ist mir, seitdem renne ich diesem Erfolg hinterher, ist mir seitdem nie wieder passiert. Und dann ist allerdings auch nichts weiter passiert, ne? Wir wurden wegen Verunglimpfung von Staatssymbolen, weil wir uns damals, keine Ahnung, über Helmut Kohl und so lustig gemacht haben, Personalien aufgenommen, Anzeige, drei Monate später kam der Brief von der Staatsanwaltschaft, Verfahren eingestellt wegen Nichtigkeit. Aber seitdem war ich, das war so die schnellste und unmittelbarste Wirkung, die wir mit Witzen erzielt haben. Und das bei der Vorpremiere zum ersten Programm, das ist mir seitdem nicht wieder passiert.
Ist schade, dass es so ist?
Naja, jetzt hätte ich Angst, wenn jetzt sozusagen der Zeitgeist sich dreht und jetzt irgendwann die Bösen an der Macht sind und man dann verhaftet oder so wird, dann kommt man nicht so schnell wieder frei. Ne? Also insofern,
ich meine, das geht ja heute auch so rasend schnell, da muss man ja gar nicht verhaftet werden. Es reicht ja, wenn man einfach nur das Falsche sagt.
Oder postet.
Postet und dann hast du sofort...
Ja, Hausdurchsuchungen an der Backe und so. Will man nicht haben, nein.
Was war deine erste Gruppe?
Die erste Gruppe, ja, wir hier nannten uns die Capri-Fischer und wir haben dann, wie gesagt, so linksradikales Sponti Agit-Prop-Kabarett gemacht zu den Themen, die damals so im Umlauf waren, von Wackersdorf eben bis NATO-Doppelbeschluss und alles. Und und dann hat mir das sofort so einen Spaß gemacht, dass ich im Gegensatz zu meinen Mitstreitern damals, wollte ich sofort mehr machen und konnte mir noch nicht vorstellen, dass das mal ein Beruf wird, aber das war so ein Ventil für mich, Sprachrohr, ja, wie wenn man heute als junger Mensch Poetry Slam entdeckt und in diesem Alter ist man wahnsinnig produktiv und hatte dann sehr schnell auch genug Material für drei Programme zusammen. Und weil die Kollegen damals, war ja nur Hobby für uns, nicht wollten, habe ich dann auch ganz schnell ein Solo-Programm gemacht. Und und ich war zeitgleich engagiert im Kulturcafé Troisdorf. Das war halt auch so ein selbstverwaltetes, was es übrigens auch bis heute gibt. Ohne Hauptamtliche bis heute hat sich da jede Generation von Jugendlichen neu gefunden. Und da konnte ich dann mich selber Ich war fürs Programm zuständig, da konnte ich mir selber die Termine geben, wie ich wollte. Und ja, und so kam es, dass ich da auch mein erstes Soloprogramm spielte und dann eben Heinz-Peter Lenkert mit seiner Hennefer-Truppe auch dahin holte nach Troisdorf. So haben wir uns dann auch kennengelernt. Und die haben uns auch nach Hennef dann geholt. Naja, so zum Ausprobieren, ne? Und dann habe ich tatsächlich mit diesem allerersten Soloprogramm direkt diese St. Ingberter Pfanne gewonnen, 1988. Und in Passau beim Scharfrichterbeil das Kleine, also dritter Platz. Und diese zwei Preise waren dann tatsächlich, was ich vorher nie gedacht hätte, wie so eine Eintrittskarte in die Türöffner. Szene. Ja, so ein Türöffner, um Auftritte zu kriegen, die auf einmal bezahlt waren. Nicht mehr nur jetzt hier Sponti für den Spaß bei so Demo- oder besetzter Haus-Initiativen, sondern wirklich bezahlte Auftritte. Und das war natürlich dann schon super, weil dann konnte ich mir auch tatsächlich dann mein Studium damit finanzieren. Ne? Mhm. Ich habe dann in Bochum auch wieder mit dem Lenkheit zusammen zeitgleich Theater, Film und Fernsehwissenschaften gemacht. Bin dann nach dem Grundstudium aber nach Köln gewechselt wegen der Liebe und ja, das war dann natürlich super, dass man schon während des Studiums, dass ich schon während des Studiums mich damit finanzieren konnte. Das war
toll. Jetzt ist politisches Kabarett ja ein einsames Pflaster, so ein bisschen, finde ich. Also es gibt ja nicht viele politische Kabarettisten. Die Trennlinie, die ist so verwaschen geworden.
Ja, eben. Ja, also, ne? Heute ist es ja so eine Mischform geworden. Ne? Also die einen müssen ja Elemente des anderen nehmen, weil sonst dem Publikum ist es ja letztendlich egal. Also wie der Künstler das da nennt, was er macht, es muss lustig sein. Und die einen mögen halt lieber lachen über, ich sag mal, etwas relevantere Themen und andere sagen dann wiederum, das, was ich in Nachrichten sehe, will ich nicht noch Samstagabend auf der Bühne haben. Das ist ja dann
Ja, das war der Eindruck, den wir direkt nach der Pandemie hatten.
Das sind so Phasen, auf jeden Fall. Ich meine, ich mache es jetzt wirklich fast 35 Jahre und 37 sogar schon. Eieiei.
Und ja, wenn ich wollte es nicht sagen, wenn ja, 86, dann wenn wir es hochrechnen, ist es bald.
Ja, ja, also aber ich würde mal sagen, es gibt ja immer die Zeitrechnung, wann war der erste Auftritt und ab wann habe ich es jetzt sozusagen ernsthaft professionell.
Ich wurde jetzt auch gefragt, wann hatte ich meinen ersten Bühnenauftritt? Wann ist denn dein Bühnenjubiläum? Welches würde ich feiern? Welches würdest du feiern?
Ja, ich habe mir die Frage noch gar nicht gestellt, weil ich drücke mich vor dieser Feier. Ah. Ich denke immer, auch das interessiert mich ja eher oder meine Freunde und Familie, aber das interessiert doch keinen Zuschauer. Wie lang macht der alte Sack da vorne schon Kabarett? Ne? Entscheidend ist, wie gut bin ich heute und wie gehe ich mit den Themen um, die jetzt heute im Umlauf sind, im Schwang sind. Ne? Aber tatsächlich würde ich sagen, 88 ist das Jahr, wo ich es ernsthaft angefangen habe. Da habe ich diese zwei Preise gewonnen und da war mir dann auch klar, könnte was werden, auch beruflich. Ne? Und ich habe aber auch schon damals nicht jetzt so eine Form von Politkabarett gemacht, wie die Generation vor mir, sondern zu meinen Leitbildern zählten ja dann auch eher sowas wie die Drei Tornados oder Frankfurter Fronttheater, also die auch damals schon sehr viel, also nicht das Publikum belehren wollten, sondern aus die Komik auch aus der Absurdität zogen, also sprich schon subversiv, anarchisch, lustig sein, egal welches Thema man hat, ne? Und originell sein und nicht jetzt, da steht der Mann im Rollkragenpullover und erzählt den Lesern die Welt anhand der Spiegelleitartikel, wie es in den 80ern ja teilweise noch war. Mhm. Aber das war Kabarett, was ich auch damals schon schlecht fand, selber. Mhm.
Es ist ja, also es gibt ja genug Kollegen, die sagen, wir machen das jetzt, ich mache das jetzt. Na, es gibt ja diesen einen Großen, der gesagt hat, ich habe jetzt 40 Jahre die gleichen Pointen gemacht. Ich habe immer nur die Namen ausgetauscht.
Ja, stimmt.
Es reicht. Wie ist das denn? Wie siehst du das denn? Ich meine, du machst es jetzt lang genug. Mit welcher Phase könnte man die vergleichen aus deiner kabarettistischen Laufbahn? Hatten wir das schon mal?
Nee, ich finde, das hatten wir noch nicht. Das ist tatsächlich neu. Es gibt natürlich Elemente, die schon lange da sind und die einen begleiten. Aber ich finde, jetzt geht es wirklich ein bisschen ans Eingemachte. Ne? Gesellschaftlich, politisch, was die Themen angeht auch. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht nur das Moderne, also was heißt modern, das, was im Moment den Zeitgeist bestimmt hier, der Rechtspopulismus und autoritäre Strukturen, sondern eben auch, was den Klimawandel angeht, ne? Der ist ja schon da. Wir tun immer so, als kommt er noch, aber ist halt ja schon da. Es passieren ja jedes Jahr schon große Katastrophen. Wir haben halt immer nur Glück, wenn wir nicht im Katastrophengebiet wohnen, aber die Einschläge sind ja näher und naja. Also das finde ich, ist schon eine neue Phase. Auch jetzt nach Corona ist alles anders, als es vorher war. Insofern würde ich sagen, das ist jetzt so ein Zyklus, der war, ich habe ihn so noch nicht erlebt. Was ich schon finde, was sich ein bisschen wiederholt, ist jetzt die Relevanz unseres Genres. Also Kabarett, politisches oder ich sag mal inhaltlich relevante Themen, das interessiert die Leute schon mehr, wenn Krisenzeiten sind, als wenn alles easy ist. Wenn die Krise aber zu stark wird, also Richtung Apokalypse so gefühlt jetzt, gefühlt von der Nachrichtenlage, klar, dann gibt's auch mehr Leute, die sagen, ah nee, ich bin so frustriert, das zieht mich runter, da will ich jetzt nicht abends noch was drüber hören. Wo ich jetzt immer sage allerdings, dafür ist ja unser Job auch da, dass wir aus diesen düsteren Themen die Komik ziehen, beziehungsweise, dass wir einen Perspektivwechsel auf der Bühne anstellen. Das ist ja mein Job als Satiriker. Ich als Kabarettist mache ich einen Perspektivwechsel, so dass ich wieder oben auf bin, dass ich mit diesen Themen handeln kann, dass ich drüber lachen kann, dass der Schrecken verloren geht, dass ich über Autoritäten lachen kann, also sprich auch da den Schrecken nehme, ich gebe sie der Lächerlichkeit preis, wenn es gut ist, ja, so dass man den ganzen Frust eben weglachen kann. Das ist ja auch eine der Funktionen. Eine Funktion ist sicherlich mit den Mitteln des Humors Kritik üben an bestehenden Missständen oder Personen, autoritären Personen. Aber was anderes ist eben auch so diese Selbstermächtigung, die ich durchs Lachen habe. Weil das finde ich ja, Lachen ist antiautoritär, nicht nur gesund. Lachen ist ja auch gesund, wie immer gesagt wird. Aber es ist eben auch antiautoritär, weil wenn ich über etwas lache, dann habe ich auch schon wieder eine gewisse Souveränität erlangt. Dann bin ich nicht mehr nur Opfer, der die Nachrichten in eine Richtung empfängt, sondern ich kann es auch auslachen. Mhm.
Du erzählst mit einer großen Emphase, finde ich. Du hast also auch allein was deine Körperlichkeit. Ich sehe dich an und du bewegst dich viel. Und das sind so, da ist viel, viel Druck in dem drin. Kannst du abschalten zwischendurch mal?
Ja, auf jeden Fall, klar. Aber das geht jetzt nochmal auf deine vorhergehende Frage. Es macht mir tatsächlich ja auch noch nach so langer Zeit großen Spaß. Also ich habe ja auch während der Corona-Zeit überlegt, was würde ich denn sonst gerne machen? Und es ist mir nicht wirklich viel eingefallen.
Fällt einem nicht viel ein, ne? Oder?
Ja, so, genau. Und mir macht das Auftreten auch nach der ganzen, ganzen langen Zeit und auch wenn sich manche Themen wiederholen, macht mir das immer noch Spaß. Am meisten Spaß noch mehr als es, also das Auftreten ist schon natürlich das, warum man es macht, dann dieser Austausch, Energieaustausch zwischen Publikum und mir auf der Bühne und so und dieses Gemeinsame, was entsteht, was ja in Corona eben nicht da war, auch nicht, wenn man was gestreamt hat, dieses, gemeinsames Lachen, gemeinsames Verhandeln von Themen in dieser Gemeinschaft, weil ist ja Lagerfeuer-Feeling, nur ohne Lagerfeuer, aber letztendlich sind wir eine große, in dem Abend sind wir jetzt eine Live-Community und lachen zusammen und verhandeln zusammen, was diese Themen, was mir aber immer noch Spaß macht, ist eben dieses Schreiben, der Prozess, also sich mit Themen auseinandersetzen und versuchen, Humor draus zu generieren, also diese Themen so aufzuarbeiten, dass sie unterhaltsam sind und eben auch ihren Schrecken verlieren, dass man also nach dem Motto lacht kaputt, was euch kaputt macht. Und das Einzige, was anstrengender wird, jetzt nicht nur wegen meines Alters, sondern einfach auch wegen der gesellschaftlichen Umstände, es wird halt immer anstrengender, rechtzeitig pünktlich am Veranstaltungsort zu sein, weil sowohl die Bahn als auch die Autobahn, also du hast nichts, du weißt nicht mehr verlässlich, wenn ich um XY losfahre, dann bin ich auch zum Zeitpunkt Z da, ne? Dann muss man halt, also früher reicht es, wenn man einen Zug als Reserve eingeplant hat, jetzt musst du schon drei einplanen, um wirklich safe pünktlich da zu sein. Und Straßenverkehr, weißt du ja selber, ne, ist ja selber. Und jetzt im Inland fliegen macht ja wenig Sinn, aber selbst das funktioniert ja auch nicht mehr. Ich habe was Schönes gelesen, dass am Ende des Oktoberfests wusste das Münchner Flughafenmanagement nicht, dass das Oktoberfest zu Ende geht und die hatten eine 5 Kilometer lange Schlange, die aus dem Flughafen rausging sogar, weil die Leute nicht durch die Security kamen. Ne? Also
gestern habe ich noch im Radio gehört, dass wir hier in NRW die höchste, ich weiß ja, eine absurd hohe Zahl an Staus hatten letztes Jahr, also die höchste Anzahl an Staus, ich glaube im Universum überhaupt. Das ist, ja. Es ist unfassbar. Ich bin 15 Jahre gependelt von Siegburg nach Oberhausen.
Oh ja, das ist lang und viel.
Und ja, ich würde heute gar nicht mehr gehen.
Das ist ja das Problem, genau.
Ich bin irgendwann freitags um 2 Uhr losgefahren. Ich müsste jetzt wahrscheinlich schon um 13 Uhr losfahren,
ja.
Mit Sicherheit.
Und das ist das Problem, ne? Auch bei dem Job halt. Man muss halt um 8 Uhr auf der Bühne stehen, sonst findet es nicht statt. Dann sind die Leute frustriert und ich auch und verdiene kein Geld. Und beim nächsten Mal kommen sie dann vielleicht auch nicht wieder und so. Das macht es anstrengender.
Du bist ja auch Autor. Das ist auch was mich sehr interessiert, denn ich schreibe meine Sachen ja auch selber. Aber dich kann man ja tatsächlich mieten. Ich könnte ja theoretisch zu dir kommen und sagen, Robert, ich brauche ein neues Programm oder ich brauche eine neue Nummer. Du kannst sowas und du hast das sogar, du unterrichtest das auch, ne?
Ich habe es unterrichtet. Ich war ein Jahr an der Kunsthochschule für Medien in Köln als Dozent sozusagen dafür. Ja, ich habe es unterrichtet und daraus habe ich dann ich könnte das auch tatsächlich länger unterrichten, aber ich habe dann so einen Workshop draus gezogen und gemacht, den ich auch an einem Wochenende machen kann, ja, für Anfänger und Fortgeschrittene sozusagen, ja. Und ich schreibe auch für andere, das stimmt, weil, ich meine, ist natürlich toll, wenn andere
also
meine...
Also wie ist da der Unterschied für andere oder für sich selbst zu schreiben? Also ich schreibe auch für Kollegen teilweise Kleinigkeiten, ne? Um Gottes Willen, die möchte ich mir nicht vergleichen, aber ich merke, wie manchmal fällt es mir viel leichter für andere Dinge zu schreiben, als für mich selbst.
Also ich finde es zweischneidig, ne? Es ist auf der einen Ebene ist es leichter für andere zu schreiben, weil die können ja immer noch sagen, die haben die letzte Entscheidung, das letzte Wort. Und wenn ich einen Text für mich schreibe, muss ich selber entscheiden, oh, ist der jetzt gut genug, damit auf die Bühne zu gehen oder noch nicht, ne? Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich für andere schreibe, dann gibt's natürlich auch Dinge, auf die man sich einstellen muss. Ne? Das macht halt Spaß auch, finde ich, weil man eben dann nicht für sich selber, man muss halt schon auch da einen leichten Perspektivwechsel hinkriegen und Anforderungen, sage ich mal, erfüllen. Ne? Wenn ich jetzt für eine Kollegin schreibe, ist es auch eine andere Bühnenpersona und eine andere Perspektive und das sind halt Dinge, die so mit reinfließen. Aber ich finde, das macht einen ja, wenn man sich diese Herausforderung stellt, auch zu einem besseren Autor am Ende. Ne? Also weil, klar, muss man sich dann nochmal anders anstrengen, als wenn man für sich selber schreibt. Aber das, was ich für mich selber schreibe, ist ja auch sozusagen die Wohlfühloase. Ne? Und wenn ich jetzt für jemand anders schreibe, dann muss ich mich halt ein bisschen mehr anstrengen. Das ist ja auch eine Forderung, ist ja ganz gut.
Könntest du jemanden herausstreichen, herausstellen, wenn du sagst, du machst das jetzt seit ein paar Jahren und es gibt natürlich immer Menschen, Idole. Also ich zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe meine Schreibecke, wo ich schreibe und dann habe ich meinen Drucker und über dem Drucker habe ich ein Blatt stehen, da, weil ich zum Beispiel ein großer Josef Hader-Fan bin.
Ja.
Was würde Josef machen?
Ah ja, okay. So.
Bei Woody Allen geklaut, aber trotzdem, wurscht.
Siehst du, Woody Allen wäre auch einer, den ich da stehen hätte. Ne? Ich versuche ja nicht jetzt andere Schreibweisen von anderen Komikern nachzumachen, sozusagen.
Nein, darum geht's ja nicht.
Aber deswegen, ich habe schon, sage ich mal, große Autorenvorbilder, die sind aber gar nicht unbedingt aus dem Kabarett- oder Comedy-Bereich dann, ne? Sondern Heiner Müller finde ich großartig, der Theaterautor, weil der so dicht wie kein anderer geschrieben hat und auf so wenig Platz so viele Assoziationen und Sprachbilder untergebracht hat. Wahnsinn, also das ist für mich im deutschen Sprachraum ein unerreichter Autor, aber eben Theater und sehr ernst, ne? Von den Kabarettisten finde ich super Georg Schramm, Josef Hader natürlich auch, außer Frage, oder Reinhard Grebe, weil ich finde auch Reinhard Grebe bringt in zwei Zeilen manchmal mehr Wahrheitsgehalt über den gesellschaftlichen Zustand unter als andere in einem ganzen Sketch, ne? Das finde ich halt auch fantastisch und überraschend, es muss ja auch immer, wenn es lustig sein soll, überraschend sein, dass ich also als Zuschauer oder Hörer überrascht bin, weil daraus kommt ja das Lachen auch. Ne? Und ja, gibt schon noch ein paar andere Autoren, die auch sehr lustig sind. Es gibt hier Joachim Lottmann, super lustiger deutscher Schriftsteller, oder Frank Schulz. Es sind jetzt aber alles eher Schriftsteller, nicht Bühnenmenschen, die aber sehr, sehr lustig schreiben können.
Wenn du die Schlachtplatte in einem Satz beschreibst.
Schlachtplatte ist ein Ensemblejahresrückblick zu politisch-satirischen. Nee, nochmal von vorne bitte. Schlachtplatte ist ein politisch-satirischer Jahresrückblick, bei dem jedes Jahr in wechselnder Besetzung 4 SolokünstlerInnen zusammenkommen, um dem all den Themen, die doof und quer daherkamen, den Garaus zu machen.
Wie läuft die aktuelle Tour?
Die läuft super. Also wir sind jetzt zum ersten Mal, was Zuschauerzahlen angeht, über dem Niveau von vor Corona. Das finde ich schon jetzt beachtlich. Hat nochmal 2-3 Jahre gedauert nach Corona, aber jetzt sind wir sogar drüber. Also so, als hätte es damals weitergehen können, wäre weitergegangen. Ja.
Wie lange willst du noch weitermachen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es macht mir, wie gesagt, immer noch Spaß. Es ist wirklich eine Sache der Kräfte und des.
Also solange es Spaß macht noch.
Ja, solange es Spaß macht und eben Infrastruktur, solange ich noch pünktlich zu den Veranstaltungsorten komme. Ne?
Okay, aber das liegt ja jetzt.
Und natürlich, solange die Veranstalter uns noch buchen. Harald Schmidt hat den schönen Satz gesagt, ich mache so lange weiter, wie die Leute mich noch sehen wollen und dann noch 10 Jahre. So, aber bei uns nicht so bekannten Künstlern ist ja die Frage, wer will uns noch sehen und wer bucht uns dann noch?
Genau. Ja. Ach, es gibt immer irgendwen, der uns sehen will. Ja, das finde ich fantastisch. Robert, ich danke dir. Du musst rauf zum Soundcheck.
Vielleicht darf ich noch hinweisen auf die.
Ach, du hast dein Solo. Ja, entschuldige.
Ich spiel ja hier noch Solo.
Ja, natürlich, klar.
Genau. Am 22. März bin ich Solo hier und es wäre ganz fantastisch, wenn die Leute, die Schlachtplatte gut finden, auch dahin kommen, weil Schlachtplatte hat natürlich immer so dieses Abwechslungsreiche von 4 Künstlern auf der Bühne, aber ein Soloprogramm hat natürlich noch viel mehr Hirnwindungen, die reingekommen sind, weil es halt eine längere Vorbereitungszeit hat, weil ich mir mehr Gedanken gemacht habe, dass es schön abwechslungsreich, vielschichtig, emotionale Achterbahnfahrt und so weiter wird, ne? Und der Titel vom Solo ist Natürliche Intelligenz, letzter Versuch. Also bevor die KI übernimmt, ziehe ich so eine Art Zwischenbilanz in dem Programm. Was war gut, was wir geschaffen haben, was war schlecht? Und wir haben auf beiden Seiten einiges zu bieten. Und bevor die KI also endgültig übernimmt, möchte ich zum Selberdenken nochmal aufrufen in dem Programm. Und wer möchte nicht, wer ruft denn nicht ständig aus angesichts von blöden Nachbarn, dummen Kindern oder beschränkten US-Präsidenten? Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Und dem versuche ich alles in diesem Programm Rechnung zu tragen. Und es wird lustig. Ich habe übrigens auch im Gepäck die erste Transgeneralin der Bundeswehr in diesem Programm. Also Wokismus, Wokeness und Militarismus, was ja in der Gesellschaft beides gerade groß diskutierte Themen sind, versucht in eine Nummer zu packen. Und die kommt sehr, sehr gut Land auf Land ab. Und ist auch wirklich von hohem Schauwert. Also sowas, so eine Figur hat man noch nicht gesehen.
Okay.
In der deutschen Kabarettlandschaft. Ja, und mein Herr Stapper, der Revolte, ich bin für die Revolte, der Assi auf Hartz IV, ist natürlich auch wieder dabei.
Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall da sein und wir kündigen das auf jeden Fall natürlich vorher nochmal sauber an.
Alles klar.
Robert, tausend Dank.
Danke dir.
Und freut mich sehr, dass wir endlich mal quatschen konnten.
Ja, ne? Ich auch, okay. Super.
Alles klar. Ich schaue mir gleich das Programm an, ich freue mich drauf. Dankeschön.
Alles Gute. Schön. Tschö, tschö.
So, was musst du denn heute noch machen, liebe Ann-Kathrin?
Ich muss gleich mit meinem Hund zur Physio. Therapie. Und wenn der sich dann wieder verhalten hat wie der Höllenhund schlechthin, danach werde ich so müde sein, dass ich mich auf die Couch lege und dann noch ein bisschen arbeite, aber nur so langweilige Bürosachen. Also gar nicht so langweilig. Termine
machen, Verträge, nebenbei ein bisschen Schwiegermutter. Bla bla bla.
Ich muss sagen, dass ich die aktuelle Staffel richtig geil fand. Ich habe jetzt eine ältere angefangen, die hat mich nicht so berührt. Da war ich nicht so.
Du musst die Staffel 11.
Die Staffel 11.
Die Staffel 11.
Okay. Ich gucke ja auch sehr gerne First Dates. Das macht mich ja auch ein bisschen froh.
Ja. Und Golden Bachelor hast du.
Gott, aber das war ja richtig, das hat mich ja richtig, das war richtig romantisch auch.
Okay, ja, dann muss ich da nochmal reingucken, Also es ist ja jetzt wirklich so, dass ich abends hier mit irgendeiner meiner Töchter zusammensitze und wir gucken zusammen eine Stunde Trash-TV. Es inspiriert zu verschiedenen Dingen. Ja, und wenn es nur dazu ist, Single zu bleiben.
Richtig, wollte ich gerade sagen, alleine sein.
Okay, wenn euch gefällt, was wir hier tun, bitte, 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 bitte erzählt es weiter. Denn viele, viele Menschen kennen diesen Podcast noch nicht. Es hören schon viele Menschen diesen Podcast, aber es könnten ruhig noch mehr sein.
Nein, alle,
und,
ne?
Das Ziel ist irgendwann, alle, wenn ja. es alle sind, wisst ihr, die Welt ist endlich ein besserer Ort. Und man kann uns auf allen Plattformen hören und auf allen Plattformen bewerten auf unserer Ebertbad-Seite www.ebertbad.de. Da gibt es einen Reiter, Wasser im Ohr, da sind alle Folgen nochmal zum Nachhören, wenn man es möchte. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, kommt zu den verschiedenen Veranstaltungen. Am Ende bleibt nur eins übrig, oder?
Auf geht's.
Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.